So, wer von euch kann mir sagen, wo er vor 12 Jahren war? Ein Teil von euch war sogar mit mir zusammen. Oh, oh. Auch am Sonntag. Also wir waren auf der Gemeindefreizeit in Bibione. Oh, also so schnell vergisst man Dinge. 12 Jahre ist doch ganz schön lang her. War übrigens auch Fußball-Frauen-Weltmeisterschaft in Deutschland, unter anderem in Augsburg. Ja, das war aber schon ein bisschen früher. So vergisst man Dinge, aber ich will eigentlich nur damit deutlich machen, 12 Jahre ist nicht nur so ein Klacks. Also bei mir ist es nicht mal ein Fünftel von meinem Leben. Die Kinder sind jetzt raus, sie sind zum großen Teil gar nicht 12. Aber von Jugendlichen mit 18 ist 2/3 vom Leben, eine ganze Menge. Jetzt habe ich noch nicht verraten, über was ich predige. Den Text. Ich habe es ein bisschen getarnt, absichtlich, sonst kommt so die Reaktion, ach, kenne ich ja, weiß ich ja alles. Auch ich kenne diese Geschichte, diesen Bibeltext, weil ich mit frommen Eltern aufgewachsen bin, von klein auf. Ja, abgehakt, halt noch eine Heilung, noch ein Wunder. Das war's dann. Es ist aus Markus 5, die längere Text, aber ich finde es spannend. Vielleicht kennen ihn ja nicht alle so auswendig, was da passiert. Markus 5, Verse 21 bis 43. Und als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am Meer. Meer meint da das See Genezareth. Und er war auf dem Ostufer, war diese Heilung, als er von diesem Mann Dämonen ausgetrieben hat, wo dann in die Schweine gefahren sind und die Schweine haben sie in den See gestürzt. Und die Leute, die haben ihn gebeten zu gehen. Denen war das ungeheuer, was da passiert ist. Mal abgesehen vom materiellen Schaden. Jetzt fährt er also wieder zurück. Wir erfahren nicht genau, wohin er gefahren ist. Es kann Kapernaum sein oder die Stelle, wo man dann nach Nazareth hochgehen kann. Er war dort am Meer, in der Stadt. Da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus. Als er Jesus entdeckte, warf er sich zu ihm zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Deswegen habe ich das mit den 12 Jahren gefragt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hat ihr helfen können. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Dann hatte sie von Jesus gehört. Deshalb drängte sie sich durch die Menge von hinten an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. Also wer da am Anfang aufgepasst hat, Sonja, der hätte es ja ahnen können. Denn sie sagte sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühre, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mein Gewand angefasst? Seine Jünger antworteten, du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen. Und da fragst du, wer hat dich angefasst? Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagten zu ihm, deine Tochter ist gestorben, es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen. Jesus hörte das und sagte zu Jairus, verzweifle nicht, vertraue mir einfach. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie zum Haus von Jairus kamen, sah Jesus die vielen aufgeregten Menschen und hörten ihr Weinen und lautes Klagen. Er ging hinein und fragte: Weshalb macht ihr solchen Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Jesus schickte sie alle weg, nur die Eltern und seine drei Jünger gingen mit in das Zimmer, wo das Mädchen lag. Da nahm er ihre Hand und sagte: Talita cum, das heißt, Mädchen, steh auf. Da stand das 12-jährige Kind auf und ging im Zimmer umher. Alle waren völlig fassungslos. Jesus verbot ihnen nachdrücklich, anderen davon zu erzählen. Und nun gebt dem Mädchen etwas zu essen, sagte er. So. Nur zwei Wundergeschichten, nur zwei Heilungen. Wenn man in diesen Texten gräbt, und ich finde es auch immer wieder spannend, in vielem muss man ein Stück weit das Alte Testament kennen, um es zu verstehen, was da eigentlich passiert. Diese Frau litt seit 12 Jahren an diesen Blutungen, starken Blutungen. Wer von euch seit 12 Jahren krank ist oder kranke Angehörige pflegt, der kann das nachempfinden. Da gibt man die Hoffnung auf. Das ist mehr als nur, ich bin krank. Das macht etwas mit einem Menschen, wenn er weiß, da habe ich keine Chance, je wieder gesund zu werden. Eigentlich erfahren wir über die Frau ja nicht viel. Wir wissen noch nicht mal, ob sie in der Stadt wohnte, wo dieser Jairus Synagogenvorsteher war. Wir lesen nicht, wo sie was von Jesus gehört hat, was sie gehört hat. Und Jesus war ja längere Zeit an diesem nördlichen Bereich vom See Genezareth unterwegs. Da tauchen dann so Sätze auf, er lehrte und machte alle gesund. Sie hatte von Jesus gehört, begegnet war sie ihm wohl nicht. Dann war sie auch wahrscheinlich nicht so direkt eine Einheimische. Diese Krankheit, das bleibt nicht nur bei der körperlichen Krankheit. Da kommt die psychische Belastung dazu. Und wegen den Blutungen konnte sie wahrscheinlich keine Kinder bekommen. Möglicherweise war sie noch nicht mal verheiratet oder schon wieder geschieden. Das geht ja in die Beziehungen rein. Und beides, keine Kinder, kein Mann, es war ein Makel. Und selbst wenn die Menschen in ihrer Umgebung das im Einzelnen nicht gewusst haben, den Grund nicht gewusst haben, die Frau wurde als minderwertig behandelt, ein Mensch zweiter Klasse. Aber das ist jetzt noch nicht alles, deswegen habe ich das mit dem Alten Testament gesagt. Im 3. Mose 15, Vers 25, hat eine Frau Blutungen über die normale Zeit hinaus oder außerhalb ihrer monatlichen Regel, dann ist sie während dieser Tage unrein wie zur Zeit ihrer Monatsblutung. Jedes Bett, auf dem sie liegt, und jeder Gegenstand, auf dem sie sitzt, wird unrein. Wer eines dieser Dinge berührt, wird ebenfalls unrein. Er muss sich und seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Da gibt es auch Regeln für die Männer, die sind sogar noch strenger. Also es geht jetzt nicht nur gegen Frauen und ihre Blutungen. So allgemeine Hygiene, Verhindern von Geschlechtskrankheiten und so, ist ja bestimmt sinnvoll gewesen. Aber wenn ich mich in die Lage von dieser Frau versetze, nicht nur die Gesellschaft, meine Umgebung betrachtet mich als minderwertig, ich bin auch bei Gott nicht willkommen. Weil unrein sein hieß auch, ich bin vom Gottesdienst ausgeschlossen. Ich bin bei Gott nicht willkommen. Also wenn das jemand hier oder im Stream den Eindruck hat, ich bin bei Gott nicht willkommen. Also ich fände es furchtbar. Und dann würde ich mir das am allermeisten wünschen, dass das Ergebnis dieser Predigt wäre, dass du begreifst, das stimmt nicht. Aber lasst mich an der Geschichte weitermachen. So, für einen normalen Menschen in Israel zur Zeit Jesus war das Unreinwerden eigentlich kein Problem. Das ist ständig passiert. Aber dann hat man Hände gewaschen, vielleicht auch die Kleider gewechselt. Im Extremfall muss man auch mal was verbrennen, aber dann war die Reinheit wieder hergestellt. Das mit dem Händewaschen und Kleider wechseln machen wir heute auch nicht anders. Hoffentlich. Aber wenn jemand dauerhaft unrein war, dann hat er ein echtes Problem. Hat alles Waschen nichts genützt, alle neuen Kleider nichts genützt, konnte niederbrennen, was man wollte, hat nichts genützt. Und von der Frau steht, sie hat ihr ganzes Vermögen an alle möglichen Ärzte ausgegeben, hat nichts genützt, war nur schlimmer geworden. Und dann hat diese körperlich und seelisch kranke Frau, diese gedemütigte Frau, etwas über Jesus gehört. Was sie gehört hat, wissen wir ja noch nicht mal. Sie hatte von Jesus gehört. Und dann hatte sie die Vorstellung entwickelt, wenn ich nur seine Kleider berühre, sondern noch nicht mal ihn selbst, nur etwas, was in Kontakt mit Jesus ist, dann werde ich geheilt. So, ich habe es ja gesagt, ich bin im frommen Elternhaus aufgewachsen. Württembergischer Pietismus, deutsche Evangelikale. Und man sagt, also Jesus, da darfst du nicht drauf eingehen. Das ist doch Magie, Aberglauben, nur die Kleider berühren. Ja, so geht es ja nicht. Aber der gute deutsche Evangelikale, der Jochen Müller, der unterliegt einem Irrtum. Die Frau ist geheilt. Das, was ich so als Magie empfinden würde, passiert. Sie ist geheilt und sie spürt das sofort. Und auch Jesus spürt das. Aber er spürt das erst in dem Moment, als sie gesund wird. Er wusste es nicht im Voraus, so steht es zumindest da. Und das muss jetzt mir in meinen Vorstellungen, wie Jesus handeln und heilen muss, zu denken geben. Ich kann Jesus nicht vorschreiben, unter welchen Bedingungen er heilt oder nicht heilt, wie die Reihenfolge sein muss, welche Regeln eingehalten werden müssen oder welche Bedingungen zuerst erfüllt sein müssen. Jesus ist da ganz souverän, Gott ist das ganz souverän. Und da wird mir auch bewusst, so in meinen theologischen Vorstellungen, in meinem Glauben, steht es mir gar nicht an, Christen, die andere Prägung haben, zu beurteilen oder gar zu verurteilen. Und im Neuen Testament, da gibt es ganz unterschiedliche Heilungsgeschichten. Mal geht Jesus von sich aus auf Kranke zu, mal werden sie von Freunden gebracht. Es wird berichtet, dass Kranke kommen und ihn um Heilung bitten. Es läuft immer wieder ganz anders ab und immer wieder überraschend. Und es muss eben nicht auf eine bestimmte Art und Weise ablaufen und anders darf nicht sein. Und wenn es in mein Schema nicht passt, dann ob es dann überhaupt von Gott ist. Und so wie ich uns einschätze, unsere Gemeinde, auch mich selber, da frage ich mich oft, rechnen wir noch überhaupt damit, dass Gott an uns Wunder tut, dass er heilt? Und er hat diese Frau, die 12 Jahre krank war und eigentlich menschlichermaßen alles zu spät war, hat er sie geheilt. Rechnen wir damit, dass Gott mit und an uns Wunder tut? Ich habe mit einem Kollegen mich regelmäßig getroffen, der aus der charismatischen Bewegung ist. Und er hat so ganz nüchtern einmal erzählt, er hat die Gabe der Heilung. Da haben wir uns immer wieder so drüber unterhalten. Und irgendwann hat er erzählt, er bietet es auch kranken Menschen an, für sie zu beten. Und hat er gesagt, wenn er für Menschen betet, die keine Beziehung zu Jesus haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gesund werden, viel größer wie bei Christen. Da können sie es auch nicht erklären. Auf der anderen Seite sei es so, dass es überhaupt nicht normal sei und selbstverständlich, dass Menschen, die geheilt werden, dann hinterher Christen werden. Die nehmen das dankbar hin und leben ihr Leben weiter wie vorher. Aber an einer Stelle, und das nehme ich auch aus dieser Geschichte, aus diesen beiden Geschichten, ich bin sicher, Jesus will mehr, als dass Menschen körperlich gesund werden. Er will mit jedem Menschen eine Beziehung haben. Und deshalb fragt er nach, als ihn diese Frau die Kleider berührt, er das spürt, wer hat mich berührt? Und deshalb holt er diese Frau aus ihrer Anonymität heraus. Er hätte doch diese Angelegenheit auf sich beruhen lassen können, so nach dem Motto, wenn du nicht mehr willst als gesund werden, dann ist das dein Problem. Und dann hätte das Ganze gar nicht so eine Aufruhr gegeben. Da war ja noch die Geschichte mit der Tochter von dem Jairus, zu der er eigentlich sollte und wollte. Erinnert ihr euch an den Text aus dem Bücher Mose? Alles, was diese Frau berührt, wird unrein. Jesus ist dadurch unrein geworden. Dann wäre das ja nicht öffentlich geworden. Dann hätte er eigentlich ja zu dem Jairus gar nicht mehr gedurft. Und der Jairus war ja als Synagogenvorsteher bestimmt ein gesetzestreuer Mann. Und jetzt macht Jesus das öffentlich. Und wie läuft es nun so? Ich muss sagen, die eigentliche Begegnung mit dieser Frau. Auch diese Frau hat zunächst Angst. Das ist nicht so, dass sie jetzt glücklich strahlend hochspringt und sagt, Halleluja, ich bin geheilt. Sie zittert vor Furcht. Würde Jesus sie ablehnen? So ist sie ja geprägt, 12 Jahre lang. Alle lehnen mich ab, sogar Gott lehnt mich ab. Wird er Vorwürfe machen? Du hast mich unrein gemacht. Jetzt kann ich nicht zu dem Jairus gehen. Wird er sie zur Rechenschaft ziehen? Du hast meine Macht missbraucht. Wird er vielleicht sogar die Heilung rückgängig machen? Wenn ich mir so in die Frau reinversetze, verstehe ich, warum sie Angst hatte. Und dann, sie kam, fiel vor ihm nieder, sagte die ganze Wahrheit. Ich denke, in diesem einen Satz mit diesen drei Aussagen, sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte ihm die Wahrheit. Da steckt dieses Plus, mehr als die Heilung. Sie konnte ja nicht wissen, wie er reagiert, aber sie hat sich durch ihr Verhalten und durch ihr Geständnis Jesus unterworfen. Sie fiel vor ihm nieder. Ich denke, dieser Aspekt kommt in unserer Beziehung, in unserer Haltung zu Jesus oft zu kurz. Wir verehren Jesus, Gott in unseren Liedern. Wir singen Herr und König. Aber behandeln wir ihn oft nicht so als Kumpel, so in unserem Leben, freuen uns, dass er uns begleitet, dass er da ist. Dann sage ich es ein bisschen überspitzt, behandeln wir ihn nicht oft wie unseren Laufburschen. Mach mal, ich hätte gern. Ich denke, es stünde uns immer wieder gut an, uns bewusst der Herrschaft Jesu unterzuordnen. Das immer wieder neu zu sagen, Jesus sei wirklich der Herr meines Lebens. Sich unter ihn beugen, nicht nur sagen, dein Wille geschehe, sondern sein Handeln als richtig und gerecht anzuerkennen. Und wenn ich Schuld bekenne, die ich habe, nicht gleich die Rechenschaft mitzuliefern, eigentlich konnte ich ja gar nicht anders, eigentlich kann ich ja gar nichts dafür, dass wir uns neu bewusst machen, ich hätte Strafe verdient und allein aus Gnade bin ich gerecht. Eine andere Chance habe ich gar nicht, als mich der Gnade Gottes anzuvertrauen. Und wie reagiert nun Jesus tatsächlich? Er sagt ihr zu, dass sie aufgrund ihres Glaubens gesund geworden ist. Und dann sagt das ein zweites Mal und in dem Sinn, dass sie auch gesund bleiben wird. Und so eine Doppelung von einer Aussage, das ist nicht nur eine rhetorische Wendung. Luther übersetzt oft so, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Amen, Amen. Und damit wird deutlich, jetzt kommt nicht nur eine belanglose Meinung zum Alltag, sondern eine belastbare Zusage. So ist es, so sei es. Du bist gesund und du darfst gesund bleiben. Und noch etwas sagt Jesus, geh in Frieden. Und Frieden, das ist die Übersetzung von dem hebräischen Wort Shalom. Und da bringt das Wort Frieden gar nicht alles zum Ausdruck, was da gemeint ist. Es meint viel mehr. Wenn man so der hebräischen Wortwurzel nachgeht, dann müsste es eigentlich heißen Ganzheit, Genugtuung, Wohlbefinden, kollektives Wohlergehen, lebensfördernde Geordnetheit der Welt oder Zustand, der keine unerfüllten Wünsche offen lässt. Shalom, das sagt Jesus dieser Frau zu. Also Jesus bringt ihr nicht nur Heilung von der Krankheit, sondern er sagt ihr zu, ich kann und will dich ganzheitlich heil machen. Jesus hat mehr zu geben als körperliche Heilung und er will mehr geben. Und in dieser Geschichte und sonst auch oft bei Heilungswundern, die Jesus tut, da wird der Name von diesen Menschen nicht genannt. Eigentlich stört mich das. Dann würde ich gern mir einen Namen ausdenken und in so einer Geschichte dann den Namen verwenden. Das wird es lebendiger machen, oder? Und ich war jetzt ja kürzlich auf dem Zeltlager für Jugendliche, da haben die Prediger immer wieder Namen erfunden in so Geschichten. Aber ich sehe in dem auch eine Chance. Jeder von uns darf sich an die Stelle dieser namenlosen Frau setzen. Darf sich da einsetzen, egal ob Mann oder Frau. Egal welches Problem du mit dir rumträgst. Ob es jetzt nur Tage oder Wochen sind oder 12 Jahre oder schon noch länger. Und selbst wenn andere dich ausgrenzen und du dich vielleicht selbst längst aufgegeben hast und dich noch nicht mal recht traust, zu Jesus zu kommen, nur ganz taghaft, nur den Saum seines Gewandes, du darfst dich Jesus nähern. So wie du kannst, ohne dass jetzt irgendwelche Regeln eingehalten werden müssen. Und bei ihm gibt es keine aussichtslosen Fälle. Und ich sage es, obwohl er jeden von uns, mich und dich durch und durch kennt, will er uns diesen umfassenden Frieden Gottes zusprechen. Und nicht nur sagen, sondern wenn Jesus als der Sohn Gottes spricht, dann wird er als Schöpfer tätig. Ich komme zum anderen Teil des Berichts. Es wird nicht mehr so lang. Zu dem Jairus und seiner Tochter. Es sind ja, letztendlich geht es ein Wunder an zwei Frauen. Und schon das ist bemerkenswert. Ich bin eigentlich aufgewachsen, so in der Vorstellung, ja, in der Zeit Jesu waren Frauen schon genauso zweitrangig wie über die Geschichte, das auch in der Kirche lange ist und zum Teil heute noch ist. Ich finde es richtig, dass es bei uns zumindest nicht so krass ist, aber es predigen selten hier Frauen, wenn sie nicht gerade Pastoren sind, dürften mehr sein. Und dieser Vater ist wegen seiner Tochter in Sorge. Er findet sie wertvoll und wichtig und Jesus findet dieses Mädchen wichtig und geht wegen dieses Mädchens mit zu dem Jairus. Und wenn jemand behauptet, das Judentum zur Zeit Jesu und Jesus selbst sei frauenfeindlich gewesen, dann lässt sich es mit der Geschichte bestimmt nicht begründen. Und wenn es so gewesen wäre, dann pfeift dieser Jairus auf diese Vorstellung und auf sein Ansehen. Er will, dass seine Tochter gerettet wird. Jetzt war aber Jesus ja wegen der Berührung mit der Frau unrein geworden. Und das hätte den Jairus ja eigentlich so in eine Verlegenheit gebracht. Ja, jetzt darf ich ja Jesus nicht mal mein Haus lassen. Lässt er jetzt seine Tochter sterben? Bloß, dass die Gebote erfüllt sind? Und dadurch, dass jetzt die Boten vom Haus vom Jairus kommen, dass das Mädchen gestorben ist, erledigt sich das Problem. Weil durch den Tod von dem Mädchen ist das Haus auch unrein geworden. Dann war es gar kein Problem mehr. Ihr seht, ich bin regelrecht begeistert, wie Gott Dinge auch fügt und auch den Jairus nicht überfordert. Wie hätte er sich entscheiden sollen als Vater, der seine Tochter so innig liebt? Also mir hätte es, ich weiß, was ich gemacht hätte, aber ich hätte alles getan, auch die Regeln gebrochen, um meine Töchter heilen zu lassen. Und Jesus spricht dem Jairus zu, als die kommen: Hab keine Angst, glaube nur. Und er hat ja vorher schon auf Jesus vertraut, sonst wäre er gar nicht gekommen. Und er hat jetzt miterlebt, wie Jesus diese Frau von ihrem Blutfluss geheilt hat. Und der Boten ist bereitet, dass er ohne Probleme, ohne den Jairus sind Probleme zu bringen, in dieses Sterbehaus gehen kann. Und er erweckt dieses Mädchen wieder zum Leben. Und er geht auch mit diesem gestandenen Mann Jairus so um, dass dieser innerlich damit zurechtkommt und dass auch er nicht überfordert wird. Heilung plus Jesus will nicht nur, dass Menschen körperlich gesund werden und heil. Er geht so mit uns um, wie wir ihm folgen können und wollen. Und ich werde jetzt keinen Streit darüber anfangen, ob jetzt dieses Mädchen medizinisch tot war oder nicht. Er sagt ja, sie schläft nur. Alle anderen waren überzeugt, sie ist tot und haben ihm sogar ausgelacht. Ein Wunder ist so oder so passiert, als er das Mädchen bei der Hand nimmt, sich eigentlich, wenn sie tot war, ein zweites Mal verunreinigt, was ja gar nicht mehr geht. Und dann befiehlt er, ihr Essen zu geben. Ganz profan. Das ist jetzt die andere Richtung. Jesus hat den ganzen Menschen im Blick. Die körperliche Heilung, aber auch die Alltagsbedürfnisse. Gebt ihr zu essen. Und dann sagt er, sie sollen jetzt das nicht groß rum erzählen. Ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht, auch selber Predigten darüber gehört, warum wollte Jesus das nicht? Da wären doch noch mehr Menschen gekommen, hätten ihm zugehört. Aber in diesem Gesagt, warte mal, bis er vorbei ist, der Traktor. In dem Gesamtzusammenhang, ein totes Mädchen wird wieder lebendig. Eine Zwölfjährige, doch die war auch zwölf, nochmal zwölf. Die hätte ja keine ruhige Minute mehr gehabt. Die hätte sich nicht normal weiterentwickeln können. Wenn sie immer nur als Schauobjekt, das ist super. So sorgt auch Jesus in dieser Beziehung für dieses Mädchen, das sich normal entwickeln darf. Jesus hat viel, viel mehr als im Blick als die körperliche Heilung. Heilung plus. Und jeder hat seine Situation von uns. Das muss auch gar nicht jetzt körperliches Problem sein. Und ich bin sicher, kein Bereich unserer Existenz ist ihm gleichgültig. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Und er will, dass wir alles in die Beziehung zwischen ihm und uns hineinnehmen. Amen.